Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer gibt es jede Woche linke Analysen zu aktuellen Geschehnissen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast, Kein Katzenjammer, richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wahlen, Wahlen, Wahlen. 2024 ist Superwahljahr und auch in Indonesien, dem Land mit den viertmeisten Menschen auf der Welt, wurde dieses Jahr schon gewählt. Und das Ergebnis ist nicht ohne Kritik. Der neue Präsident ist Ex-General Prabowo Subianto, ein hoher Militär in der Diktatur in den 80er und 90er Jahren in Indonesien. Einer Diktatur, die mit Unterstützung von westlichen Staaten wie USA und Deutschland in der Zeit des Kalten Krieges aufgebaut wurde. Wir wollen heute einen Blick auf die Entwicklung in Indonesien damals und heute werfen. Wer ist der neue Präsident Prabowo Subianto? Weshalb wurde er gewählt? Wie hat sich die Rolle von Indonesien in der Welt verändert? Und wie kam es zur Diktatur im Land? Und welche Rolle haben westliche Staaten darin gespielt? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Valentin Winkler. Valentin hat sehr lange Bildungsarbeit bei Junge Linke gemacht und auch im Podcast-Team mitgearbeitet. Und im Moment lebt er in den USA und studiert Ökonomie in New York. Es freut mich sehr, dass du wieder mal im Podcast zu Gast bist, Valentin.
Freut mich auch enorm, zurück zu sein.
Kannst du uns zum Einstieg ganz kurz erklären, wer der neu gewählte Präsident Prabowo ist und wie man ihn einschätzen kann und warum er eigentlich genau so umstritten ist?
Prabowo ist, wie du schon gesagt hast, eingangs der neue Präsident von Indonesien und der ist vor mittlerweile 2 Wochen mit einer absoluten Mehrheit im ersten Wahlgang gewählt worden. Wie du auch schon gesagt hast, war er in den 80ern und 90ern ein hoher Militär und in der Zeit hat in Indonesien auch die Militärdiktatur unter Diktator Suharto geherrscht. Der war übrigens der Schwiegervater von Prabowo. Prabowo war auch nicht irgendwer im Militär, sondern hat in den 90ern den Oberbefehl über die sogenannte Kopassus-Einheit gehabt. Die war quasi eine Eliteeinheit für das dreckigste Geschäft des Militärs. Vor allem im besetzten Osttimor, das ist heute als Timor-Leste unabhängig, war diese Kopassus-Einheit für die Folter und andere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Während der Suharto-Diktatur, das muss man sich vor Augen halten, ist ein Drittel der Einwohner von Osttimor umgebracht worden. Aber auch während den Aufständen in der Hauptstadt Jakarta, die schließlich zum Ende der Suharto-Diktatur geführt haben, haben Prabowos Soldaten systematisch Mitglieder der chinesischen Minderheit gefoltert, vergewaltigt und ermordet. Es ist wenig überraschend, dass Prabowo nach Suhartos Abtreten 1998 erstmal ins Exil gehen hat müssen, der ist dann zu seinem Bruder nach Jordanien. Später ist er aber zurück und ist zweimal als Präsident angetreten. Zuletzt war das 2019. Beide Male hat er gegen den vorherigen Präsidenten, Jokowi, wie er genannt wird, verloren. 2019 schließlich hat dann Prabowo seine Niederlage nicht anerkennen wollen und hat seine Anhänger zu Protesten aufgerufen. Das hat dann zu Aufständen geführt, bei denen die Sicherheitskräfte mehrere Personen umgebracht haben. Angesichts dessen ist es umso verwundernder, dass noch im gleichen Jahr Prabowo von Jokowi zum Verteidigungsminister ernannt worden ist. Bei dieser Wahl, bei der hat Jokowi nicht mehr antreten dürfen, hat er sogar Prabowo inoffiziell unterstützt und sein Sohn tritt als Vizepräsident mit ihm gemeinsam an. Das alles ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber machttaktisch macht es schon Sinn. Also Jokowi war enorm populär, wäre wahrscheinlich auch nochmal gewählt worden und mit seiner Unterstützung hat er Prabowo ins Amt geholfen. Umgekehrt kann er mit seinem Sohn, der jetzt dann Vizepräsident wird, quasi seine Dynastie fortsetzen politisch.
Mhm. Spannend und machttaktisch nachvollziehbar bis zu einem gewissen Grad. Du hast jetzt vorher schon aufgezählt, wo Prabowo überall involviert war oder dass er eben ein hoher Militär war. Und das wird ja immer wieder in unseren Medien quasi thematisiert. Aber da steckt ja auch noch mehr dahinter. Vielleicht kannst du noch mehr dazu sagen, was ist genau die Kritik oder was hat er auch sonst noch gemacht, Prabowo, dass er so umstritten ist?
Ich habe schon ein paar Mord- und Folteraktionen aufgelistet, die er angeleitet hat. Aber viele Medienberichte der letzten Wochen verbuchen das alles unter dem schwammigen Begriff der Menschenrechtsverletzungen. Und ich finde, das zeigt nicht die ganze Dimension und vor allem nicht, wie systematisch das unter Suhartos Terrorregime passiert ist. Dieses Terrorregime hat nämlich mit einem der größten politischen Massenmorde nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. 1965 ist Suharto, wie gesagt, der Schwiegervater von Popovo, an die Macht gekommen, nachdem seine Militärjunta eine halbe bis 2 Millionen Menschen als KommunistInnen oder KommunistInnen-SympathisantInnen brutal ermordet hat. Das ist von westlichen Staaten wie den USA, aber auch Deutschland, also Westdeutschland damals, nicht nur gebilligt, sondern aktiv gefördert und unterstützt worden. Und während den mehr als 30 Jahren Suharto-Diktatur danach ist dieses brutale Morden als eine ständige Drohung aufrecht geblieben. Und auch noch lange nach dem Ende der Diktatur haben sich die Mörder aus der Zeit enorm sicher und bestätigt gefühlt, machen das auch noch immer. Und währenddessen sind die Angehörigen von Opfern noch immer eingeschüchtert und haben noch immer keine Kompensation erhalten. Also dieser Aspekt von Popovos politischer Biografie ist etwas, das sicher unterbeleuchtet ist, finde ich, und über das wir auf jeden Fall reden sollten.
Mm, auf jeden Fall. Also A, diese blutige Geschichte in Indonesien, also davon kriegt man bei uns sehr wenig mit. Also über diese Zeit der Militärdiktatur Suhartos würde ich gerne später nochmal genauer mit dir sprechen. Aber zuerst noch eine Frage zu Popovo selbst. Warum hat sich jemand mit so einer Geschichte bei den Wahlen durchgesetzt? Was ist vielleicht die Entwicklung, die dazu geführt hat, und das gesellschaftliche Klima, in dem er jetzt Präsident wird?
Ich glaube, da ist es hilfreich, wenn ich ein bisschen aushole und ein paar Eckdaten zu Indonesien gebe. Aus denen ergeben sich nämlich einige Chancen und Herausforderungen vom Land, und das hilft auch, das Programm vom Noch-Präsidenten Jokowi zu verstehen und einzuordnen. Und das ist wiederum, glaube ich, wichtig, um das gesellschaftliche Klima zu verstehen, unter dem Popovo jetzt Präsident worden ist. Wie du schon gesagt hast, ist Indonesien mit über 270 Millionen Einwohnerinnen das viertgrößte Land der Welt und nebenbei das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung. Was auch relevant ist, es besteht aus über 17.000 Inseln und auch damit verbunden hat es eine enorme Diversität von Bevölkerungsgruppen. So als, um das zu veranschaulichen, rund 10% der noch gesprochenen Sprachen der Erde werden in Indonesien gesprochen.
Org.
Auf den ersten Blick hat Indonesien ein riesiges Potenzial. Es hat eine gigantische und sehr junge Bevölkerung und sehr große natürliche Ressourcen. Also es sind sehr traditionelle Ressourcen, nenne ich es mal, wie Erdöl, Kohle, Gold, Eisenerze, auch Palmöl. Aber auch so Sachen wie Nickel, die jetzt gerade für die Energiewende nochmal sehr essentiell werden. Auch international ist man da eigentlich in einer guten Position. Man hat seit Suharto ein sehr gutes Verhältnis zum Westen, aber auch enge wirtschaftliche Beziehungen zu China. China kauft viele der Ressourcen von Indonesien, auch weil es einfach nahe ist. Und durch die chinesische Minderheit in Indonesien hat man da ein historisch sehr enges Verhältnis und auch guten Zugang zum chinesischen Kapitalmarkt. Indonesien hat vom globalen Ressourcenboom der 2000er sehr stark profitiert und damit ist es eigentlich auch recht glimpflich durch die Finanzkrise gekommen, wo die chinesische Nachfrage die Ressourcenpreise recht hoch gehalten hat. Und gleichzeitig hat der Noch-Präsident Jokowi angefangen, die Infrastruktur zu verbessern, häufig eben auch finanziert durch chinesisches Kapital. Unter dem Präsidenten Jokowi in den letzten 10 Jahren hat sich die Wirtschaft Indonesiens eigentlich nicht schlecht entwickelt. Sie ist kontinuierlich über 4% pro Jahr gewachsen und überall abseits von Ost- und Südostasien ist es eigentlich ein sehr guter Durchschnitt über so einen Zeitraum. Das erklärt sicher auch einen großen Teil der Popularität von Jokowi und warum Prabowo den Kurs fortsetzen will oder es zumindest angekündigt hat. Das Ziel von Jokowi war aber noch höher. Er wollte eigentlich ein Wachstum von 7% im Jahr. Aber unter der Oberfläche, wo es eigentlich recht erfolgreich ausschaut, gibt es auch einige Schwierigkeiten. Unter dem Diktator Suharto hat sich der exportierende, fertigende Sektor noch sehr schnell entwickelt und Indonesien war in den 90ern ein klassisches Billiglohnland. Nach der asiatischen Finanzkrise von 1997, die hat Indonesien sehr hart getroffen und war auch mitverantwortlich für das Ende der Diktatur, hat man es aber nicht geschafft, auf einem Pfad von industrieller Entwicklung durch Einbindung in den internationalen Handel aufzuspringen, was andere südostasiatische Länder oder auch China schon geschafft haben. Im Gegensatz zu seinen Nachbarn ist Indonesien sogar deindustrialisiert worden relativ in den 2000ern und der Handel mit anderen Ländern hat sich eher schleppend entwickelt. Indonesien exportiert heute vor allem Rohstoffe und wenig verarbeitete Industriegüter. Das Problem dabei ist, dass der Rohstoffsektor oft nur wenige gute Jobs und kaum Wachstumsimpulse für andere Teile der Wirtschaft liefert. Das sind sogenannte Kopplungseffekte oder Linkage-Effekte. Das ist was der Ex-Präsident Jokowi auch gesehen hat und auch angehen wollte. Und er hat unter anderem den Plan gehabt, Indonesien zu einem großen Player in der E-Auto- und Batterieherstellung zu machen, weil das Land dafür schon wichtige Rohstoffe hat. Und er hat bei Amtsantritt den Export von Roherzen verboten, um eben die Verarbeitung im Land anzuregen. Das ist schließlich durch den Druck der Armee und anderer Interessensgruppen gekippt worden. Das ist ein häufiges Problem in ressourcenreichen Ländern. Es gibt dann doch einige Akteure im In- und Ausland, die sehr, sehr gut davon leben, die Reichtümer vom Land einfach wegzuschiffen, ohne dass die eigene Bevölkerung groß davon profitiert. Umgekehrt bringt der Verkauf der Ressourcen genug ein, dass man sie die Zustimmung zum eigenen Entwicklungsweg erkaufen kann und andere Optionen blockieren kann. Man spricht deswegen auch oft vom Ressourcenfluch. Das ist ein Schlagwort, unter dem die verschiedenen negativen Folgen zusammengefasst werden, die der Reichtum an natürlichen Ressourcen haben kann. Also das sind auch noch weitere negative Folgen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe.
Ja, voll. Und die Frage ist auch natürlich, wie nachhaltig das ist, falls man dann zum ewigen Ressourcenlieferer verdammt ist und was passiert, wenn die Ressourcen dann nämlich auch zur Neige gehen. Aber auch der Klimawandel macht Indonesien zu schaffen, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, es sind 13.000 Inseln, auf denen sie sich befinden. Einige davon werden schlicht untergehen in den nächsten Jahren. Und auch die Hauptstadt Jakarta hat große Probleme mit Überflutungen und man will sie sogar durch eine neu gebaute Hauptstadt, die ca. 1000 Kilometer entfernt ist von Jakarta, ersetzen. Generell macht der Klimawandel eine enorme Menge an Maßnahmen nötig, um sie ihm anzupassen. Und das kommt nur zu den großen Investitionen, die in Indonesien sowieso notwendig sind, weil durch die besondere Lage auf diesen Inseln verstreut man große Massen an Transportinfrastruktur, Brücken, Straßen braucht, um sie wirtschaftlich zu entwickeln als gemeinsames Land.
Gab es bzw. gibt es ein Bewusstsein für diese wirtschaftlichen Herausforderungen im Land?
Ich habe schon gesagt, dass Jokowi eben diese Herausforderungen durchaus versucht hat anzugehen. Und er hat dabei aber nicht grundlegend mit dem ausländischen Kapital und der Elite im Land gebrochen. Deswegen sind auch Projekte wie die Stärkung des verarbeitenden Sektors, um wegzukommen vom reinen Rohstoffverkauf, nicht in voller Konsequenz durchgezogen worden. Trotzdem, das möchte ich nur mehr unterstreichen, das ist kein Failed State. Die Wirtschaft ist unter ihm kontinuierlich gewachsen. Er hat eine Menge an Infrastrukturprojekten angestoßen und das hat ihn auch sehr populär gemacht. Prabowo hat angekündigt, dass er den Weg von Jokowi im Wesentlichen weiterführen will. Die Ratingagentur Fitch, da habe ich mir einen Bericht durchgelesen, die hat sich deswegen nach seinem Wahlsieg auch schon erleichtert gezeigt und hat gesagt, dass sich Investitionskapital in Indonesien auch weiterhin nicht fürchten muss. Es gibt nur eine Sache, die ihnen ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, oder es ist die gratis Schulmilch, die Prabowo angekündigt hat. Das macht ihnen etwas Sorgen. ökonomisch wird Prabowo das Programm seines Vorgängers wohl weiterführen. Ob oder wie weit es zu so einer autoritären Wende kommt, zu stärkeren Menschenrechtsverletzungen oder sogar einer Diktatur, wie sehr das droht, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Das Schwierige da ist, es gibt schon viele biografische Gründe, um zu glauben, dass Prabowo mit solchen Sachen persönlich wenig Probleme hat. Andererseits stellt sich natürlich die Frage, wie weit er angesichts seiner Popularität und der abgesicherten Macht, also wirklich eine große Mehrheit hinter sich, überhaupt solche Sachen braucht und welche Risiken er damit eingehen wird, also auch was seine Beziehungen zum Ausland angeht.
Wir haben ja jetzt ein bisschen über das Indonesien der letzten Jahre geredet. Die Demokratie in Indonesien ist ja tatsächlich sehr jung. Wir haben am Anfang schon gehört, dass Indonesien aus einer jahrzehntelangen Diktatur hervorgegangen ist und Prabowo in der eine große Rolle gespielt hat. Was hat es mit diesem diktatorischen Regime auf sich gehabt?
Ja genau, also von 1967 bis 1998, also über 30 Jahre, ist Indonesien vom Schwiegervater von Prabowo, dem General Suharto, regiert worden. In dieser Zeit hat er sein Staatsprogramm der sogenannten Neuen Ordnung durchgesetzt, das er quasi der alten Ordnung unter dem antikolonialen Staatschef Sukarno entgegengesetzt hat. Also es ist einmal wichtig, Indonesien war nicht immer unter der Militärdiktatur seit der Unabhängigkeit. Dieses Programm hat sie mehr oder weniger folgendermaßen selbst verstanden. Also es geht hier ums Selbstverständnis, nicht darum, wie es war. Der Suharto hat mit der Korruption und der kommunistischen Gefahr Schluss gemacht. Er hat die Wirtschaft dereguliert und zum Westen geöffnet und damit eine wirtschaftliche Entwicklung und eine schrittweise Erhöhung des Lebensstandards ermöglicht. Tatsächlich war die Wachstumsbilanz unter den Suharto-Jahren auch eine relativ gute. Dies hat aber auch vor allem drei Gründe. Zum ersten hat Suharto nach seiner Machtübernahme 1967 das Land und vor allem die natürlichen Ressourcen ganz schnell für internationales Kapital geöffnet. Also das waren Öl-, Bergbau- und Agrarunternehmen aus dem Westen, die sofort ins Land geströmt sind. Und dass sie so schnell rein sind, liegt zum einen daran, dass die westlichen Staaten und Unternehmen der neuen Regierung natürlich viel, viel wohlgesonnener waren als dem antikolonialen, von Kommunisten gestützten Projekt von Sukarno davor. Man muss sich immer erinnern, das war die Hochphase vom Kalten Krieg in den 60er Jahren. Zum anderen hat Suharto das Ausplündern vom Land extrem, extrem einfach gemacht. Also man hat bereitwillig Leute vertrieben, zum Beispiel, wenn irgendjemand Geld machen wollte mit Roden, Bohren oder Sachen ausgraben. Zweitens, und das war der große Jackpot des Regimes, in den 1970ern ist es zu den beiden Ölpreisschocks gekommen. Bei uns kennt man es als Ölkrise. Für Indonesien als ölproduzierenden Staat war es keine Krise. Der Ölpreis ist nämlich global in die Höhe geschossen und das hat natürlich eine Menge an Mehreinnahmen gebracht für das Suharto-Regime. Und drittens, wie dann in den 80ern der Ölpreis wieder gefallen ist, hat Indonesien genau zur rechten Zeit auf eine große wirtschaftliche Blase im südostasiatischen Raum aufspringen können. Die Länder dort haben ihre Währung an den US-Dollar gekoppelt und haben riesige Investitionen aus Japan und dem Westen erhalten in dieser Zeit. Diese Blase ist schließlich 1997-98 in der sogenannten Asienkrise implodiert und in der Zeit hat dann auch Suharto abdanken müssen. Alles in allem hat Suhartos Entwicklungsprogramm Wachstum gebracht. Das hat aber vor allem auf dem Rücken von vertriebenen und arbeitenden Menschen passiert. Es war auch möglich durch das historische Glück der Ölpreisschocks und durch eine nicht nachhaltige Blase, die Indonesien dann schlussendlich in eine jahrelange Krise gestürzt hat. Suharto hat auch die Korruption nicht besiegt, anders als er behauptet hat, sondern er hat sich, seinen Freunden und seinen Kindern ein gigantisches Vermögen erschlichen. Und zuletzt und vielleicht am wichtigsten, hat er das Land nicht vom kommunistischen Terror gerettet, sondern erst selbst angefangen, hunderttausende Menschen ermorden zu lassen und auch nie mit den Morden und Foltern aufgehört. Das war immer Teil von seinem Regime.
Indonesien hat ja insofern eine spannende Geschichte, als dass es früher und ganz früher unter Kolonialherrschaft war, sie eben daraus befreit hat und dann sogar für kurze Zeit eine führende Rolle in der Welt eingenommen hat. Was genau war denn diese Rolle von Indonesien vor der Suharto-Diktatur?
Ja, das ist voll spannend, finde ich, wenn man heute eigentlich kaum was von Indonesien hört und das war mal anders. Indonesien war seit ungefähr 1600 eine niederländische Kolonie. Während dem Zweiten Weltkrieg ist es von den Japanern besetzt worden und nach deren Kapitulation hat sie Indonesien dann in einem vierjährigen Krieg von der niederländischen Herrschaft gelöst. Also die Niederländer haben dann wieder Ansprüche angemeldet. Die führende Person in diesem Befreiungskampf war Sukarno, der ab 1949 bis zur Suharto-Diktatur Staatschef war. Sukarno war enorm populär in Indonesien. Seine Rolle im Befreiungskampf hat diesem Vielvölkerstaat quasi ein einendes Element gegeben und das war dem Sukarno auch immer wichtig, das hat er auch als Herausforderung erkannt. Er wollte ein ideologisches Programm schaffen, das die einenden Elemente in der indonesischen Gesellschaft in den Vordergrund stellt und die verschiedenen politischen Gruppen einbindet. Das hat er unter dem Schlagwort Nasakom gemacht. Das ist eine Abkürzung für Nationalismus, Religion und Kommunismus. Damit hat er sowohl die säkular-nationalistischen Tendenzen eingebunden, die in vielen Schwellenländern zu dieser Zeit, auch in der Türkei und in Ägypten, recht stark waren, aber auch die verschiedenen religiösen Gruppen, von denen war der Islam die stärkste natürlich, aber er wollte auch die anderen einbinden. Und zu guter Letzt natürlich auch die Kommunistische Partei, auf die hat er sich sehr stark gestützt. Die Kommunistische Partei in Indonesien war ab den 50ern und 60ern besonders stark und besonders gut organisiert und war mit über 2 Millionen Mitgliedern die drittstärkste kommunistische Partei der Welt und die stärkste kommunistische Partei der Welt außerhalb dieses klassischen kommunistischen Blocks. Dass sich Sukarno so stark auf sie gestützt hat, war natürlich sowohl den reaktionären Kräften im Innen als auch dem Westen ein Dorn im Auge. Am Anfang hat es im Land nur freie Wahlen gegeben, also wie gesagt, es war nicht immer eine Diktatur. Später hat Sukarno dann das eingeführt, was er gelenkte Demokratie genannt hat. Mit der hat er immer autoritärer regiert, aber eben noch mit der Einbindung der drei Gruppen von Nasserkom, unter anderem der Kommunisten. Diese autoritäre Wende war sowohl eine Reaktion auf den äußeren Druck des Kalten Krieges, als auch auf die sich zuspitzenden Widersprüche im Inneren. Sukarno hat sich dann auch immer mehr auf das Militär gestützt, das immer stärker werden lassen, und dieses Militär hat schlussendlich auch sein Ende besiegelt. Was ich leider nur ganz kurz anschneiden kann, aber ich selbst extrem faszinierend finde, ist die ehemalige internationale Rolle von Indonesien. Unter Sukarno hat das Land die Bewegung der blockfreien Staaten mit angeführt. Also die blockfreien Staaten, das waren Länder wie Ägypten, Jugoslawien, Indien, eben auch Indonesien und viele andere. Schlussendlich waren es 120 Länder, die einen großen Teil der Weltbevölkerung vertreten haben. Und die wollten sich im Kalten Krieg keinem der beiden Machtblöcke unterordnen und sind für Abrüstung, gegen den Kolonialismus und für ökonomische und politische Gleichberechtigung eingestanden. Den Startschuss für diese Bewegung hat die Bandung-Konferenz 1955 in Indonesien gegeben. Bei der hat eben Sukarno eingeladen, also hat er eine extrem wichtige historische Rolle eingenommen. Man kann die Wichtigkeit von dieser Konferenz eigentlich nicht genug unterstreichen. Die Staaten bei dieser Konferenz, wie ich schon gesagt habe, es war ein großer Teil der Weltbevölkerung, den diese Staaten repräsentiert haben. Und es war das erste Mal, dass die im großen Stil ihre gemeinsamen und eigenständigen Interessen formuliert und breitenwirksam gemacht haben. Dem Westen war die blockfreie Bewegung generell ein Dorn im Auge, auch weil sie sich weniger strikt von dem kommunistischen Block abgegrenzt hat, als sie gehabt hätten. Und besonders war das der Fall bei Indonesiens Sukarno-Regime, eben wegen der Nähe zu China und Vietnam, den Ölvorkommen und der starken kommunistischen Partei. Deswegen waren neben niederländischen und britischen Geheimdiensten rasch nach der Unabhängigkeit auch die CIA und andere amerikanische Geheimdienste hochaktiv im Land. Fun Fact nebenbei, man hat sogar ein gefaktes Sextape mit Sukarno produziert, das hat die CIA gemacht, mit dem er ihn erpressen wollte. Und das hat ihm auch der russische KGB anscheinend gemacht, also sind zwei auf die gleiche Idee gekommen. Man hat antikommunistische Gruppen gestärkt im Land und Ende der 50er Jahre hat man auch einen Putschversuch gestartet, der aber gescheitert ist.
Mhm. Ja, sehr fragwürdige Mittel, die da eingesetzt worden sind. Aber das heißt, man kann sagen, die westlichen Mächte haben da extrem stark darauf hingearbeitet, dass diese Regierung gestürzt wird.
Ja, genau, und mit quasi allen Mitteln, wie man gesehen hat. Nach dem gescheiterten Putschversuch der 50er Jahre hat man sich darauf konzentriert, eine antikommunistische Front im immer stärkeren Militär zu unterstützen. Diese Unterstützung hat Geld und Waffen beinhaltet, aber auch direktes Training durch westliches Personal. Unterschätzen darf man auch nicht die verschiedenen Propagandamaßnahmen, mit denen man vor allem Horrorgeschichten über die blutrünstigen Kommunistinnen verbreitet hat und vor allem auch die Frauen in der Bewegung dämonisiert hat. Kulminiert hat dann alles 1965 in einer Mischung aus Massenmord und Staatsstreich. Da hat man dann die Ermordung von 6 Generälen fälschlicherweise als kommunistischen Putschversuch dargestellt. Das Militär unter General Suharto hat sich dann daran gemacht, die kommunistische Partei und alle potenziellen Unterstützerinnen auszurotten. Also neben Mitgliedern waren es auch Sympathisanten und auch Mitglieder der Gewerkschafts- und Frauenbewegung. Das waren 1,5 bis 2 Millionen Menschen, die in wenigen Monaten ermordet worden sind. Oft sind sie aus ihrem eigenen Haus gekidnappt worden, verschleppt worden und im Geheimen umgebracht worden. Diese grausame Taktik, also im eigenen Haus, wo man eigentlich sicher sein sollte, gekidnappt zu werden, hat natürlich auch nochmal besondere Dimensionen von psychologischem Terror gehabt. Sowohl für die Hinterbliebenen als auch für die potenziell Bedrohten. Im Westen ist das alles, ich habe dann ein paar alte Zeitungsartikel gefunden, als Bürgerkrieg nach einem kommunistischen Putschversuch geframed worden. Heute weiß man aber, dass die Geheimdienste der USA, aber auch der Geheimdienst Deutschlands, der Bundesnachrichtendienst, ganz genau gewusst haben, dass es eine massenhafte Säuberungsaktion war. Und das haben sie auch aktiv unterstützt, wie man heute aus Protokollen weiß. Agenten der CIA und des Bundesnachrichtendienstes waren anwesend in Indonesien zu dieser Zeit. Deutschland hat heimlich Waffen ohne Herkunftskennzeichnung an die Militärjunta geschickt, dezidiert für den Massenmord an den Kommunisten. Und es gibt auch starke Indizien, dass die Militärs an der indonesischen Staatskasse vorbei große Summen aus Deutschland bekommen haben, um ihre Säuberungen weiterzuführen. Also es ist nur nicht klar, ob diese Summe schlussendlich überwiesen worden ist. Da hat man keine Belege dafür. Aber man weiß aus der Kommunikation des Geheimdienstes, sie haben diskutiert, dass die Militärjunta eigene Mittel braucht, nicht aus der Staatskasse, und dass es besonders wichtig ist, um eben die kommunistische Partei zu säubern. Zu guter Letzt hat es auch Todeslisten gegeben, die zum Beispiel die CIA geführt hat, wo man vermeintliche KommunistInnen gelistet hat, und diese Listen hat man dann der indonesischen Junta zugespielt, damit die dann getötet werden. Das war die Hochphase vom Kalten Krieg, und wie man das sieht, haben die westlichen Regierungen vor keinem und wirklich keinem Mittel zurückgeschreckt, um ein Exempel an der kommunistischen Bewegung zu statuieren. Man wollte sowohl KommunistInnen überall auf der Welt zeigen, was ihnen droht, als auch allen blockfreien Staaten, was passiert, wenn man sie nicht klar von den Kommunisten abgrenzt. Der Massenmord an der kommunistischen Partei ist auch mit der Entmachtung von Sukarno einhergegangen. Die war seine stärkste organisierte Machtbasis nämlich auch. 1967 hat dann schließlich der General Suharto, ihr erinnert, das ist Prabowos Schwiegervater, übernommen und ist offizieller Staatschef, also Diktator für über 30 Jahre geworden.
Also das war ja echt ein extrem brutaler Massenmord, der da passiert ist und auch weltweite Auswirkungen gehabt hat, so wie du das beschreibst. Das ist schon seltsam, dass man davon bei uns eigentlich gar nie was hört oder mitbekommt. Wie ist das in Indonesien selbst? Wird das heute dort irgendwie aufgearbeitet?
Zuerst einmal, das habe ich auch extrem schockierend gefunden, als ich vor 2 Jahren das erste Mal das Buch Jakarta Method von Vincent Beving gelesen habe, dass das bei uns eigentlich nicht thematisiert wird und ich noch nie was davon gehört hatte. Jakarta Method ist übrigens ein hervorragendes Buch, das kann ich allen nur empfehlen. Eines der besten Bücher, das ich gelesen habe in den letzten Jahren. Es ist auch mittlerweile auf Deutsch übersetzt worden. Wir werden es, glaube ich, sicher nochmal in der Beschreibung verlinken können. Mhm. Dieser Massenmord war ein enorm einschneidendes historisches Ereignis des 20. Jahrhunderts. Es ist nicht nur die drittgrößte kommunistische Partei ausgelöscht worden der Welt, sondern Indonesien ist generell von der politischen Weltbühne radiert worden und hat sich dann auch strikt den westlichen Direktiven untergeordnet. Es ist das eigenständige Akteur, das vorher ganz stark war, einfach verschwunden seitdem. Und das war ein Land, das gut 10 Jahre vorher noch die blockfreie Bewegung angeführt hat und die Bandung-Konferenz gehostet hat. Davon hört man eigentlich fast gar nichts, zumindest nicht in der Berichterstattung zur Wahl, die ich gelesen habe. Und wann es angesprochen wird, wird es meistens sehr vage gehalten oder sogar ausgespart, diese Rolle der Militärdiktatur. International sind die Verbrechen und die Rolle des Westens so tröpfchenweise in Zeitungsartikeln und mit parlamentarischen Anfragen aufgedeckt worden. Das große Bild dabei ist aber meistens nicht in der Öffentlichkeit thematisiert worden. Das hat sich erst in den letzten Jahrzehnten ein bisschen verbessert. 2012 ist der Oscar-nominierte Dokumentarfilm The Act of Killing rausgekommen. Bei dem hat ein Kamerateam Personen begleitet, die im Massaker von 1965 mitgemacht haben. Also es sind ehemalige Mörder begleitet worden. Und es ist surreal, nicht nur, dass sie die filmen lassen mit ihrem eigenen Gesicht und alles, sondern es ist surreal, wie stolz und selbstverständlich sie davon berichten oder sogar theatralisch vorführen, wie genau sie massenhaft Menschen umgebracht haben. Also sie haben das wirklich einfach wie in einem Theaterstück vorgeführt und ganz stolz gezeigt, wie man das am besten macht. Also der Film ist keine leichte Kost, aber sehr zu empfehlen auch. In Indonesien selbst ist der Film aber noch vor gut 10 Jahren im Geheimen aufgeführt worden und auch der indonesische Co-Produzent oder die Co-Produzentin des Films ist anonym geblieben. Es gibt, oder zumindest gab es vor ein paar Jahren noch, ich habe jetzt nichts gefunden aus den letzten 2 Jahren, ein eigenes Museum zum kommunistischen Verrat in Jakarta. Das heißt, das Museum zum kommunistischen Verrat, wo noch immer die Suharto-Version von diesem Massenmord eben erzählt wurde. Und auch kommunistische Symbolik ist noch immer verboten in Indonesien. Ich glaube, das alles spricht Bände über die Aufarbeitung im Land. Es hat aber auch zaghafte Fortschritte gegeben. Vor einem Jahr circa hat ein Präsident, das war Jokowi damals, das erste Mal die Menschenrechtsverletzungen in den Jahren 1965 bis 67 offiziell anerkannt. Also das war auch erst vor kurzem. Von sowas wie einer Kompensation der Angehörigen sind wir aber noch immer sehr weit entfernt.
Jetzt müsste man sich doch eigentlich denken, also ohne dass ich jetzt weiß, was Prabowo genau gemacht hat in dieser Zeit, aber da müsste man doch eigentlich Untersuchungen machen zu Kriegsverbrechen, die da passiert sind, in Wirklichkeit oder in der Aufarbeitung von dem. Und was aber stattdessen gerade passiert ist, dass er zum Präsidenten gewählt wird. Also ich glaube, das spricht auch sehr Bände und klingt so, als wäre Prabowo doch ein eindeutiger Schritt zurück. Was würdest du da sagen, vor welchen Herausforderungen steht Indonesien in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Gibt es da auch noch Grund zur Hoffnung, dass sie bessere andere Alternativen ausbilden, auch wenn die Linke dort ja offensichtlich sehr, sehr gründlich vernichtet wurde?
Ich bin da, glaube ich, echt nicht in der Situation, das verlässlich einzuschätzen, was das heißen wird und auch was das heißt für die Linke dort. Ich bin dem, kann das eben nur von außen auf den ersten Blick beobachten. Es gibt dann schon ein paar Punkte. Also biografisch, das habe ich schon gesagt, hat Jokowi, der war der erste Präsident aus recht bescheidenen Verhältnissen, der nicht aus der alten Elite der Diktatur gestammt hat, der hat sicher mehrere Gründe gehabt oder hätte mehr Gründe gehabt, alte Verbrechen aufzuarbeiten und real was zum Verändern. Im Gegensatz dazu kommt Prabowo ja aus dem allerinnersten Machtklüngel der Militärdiktatur, der ist wirklich familiär verwoben ja mit dem Diktator. Und der hat da sicher weniger persönliches Interesse dran, allein weil er in dieser Zeit selbst fleißig beim Morden mitgemacht hat. Was die politische Richtung angeht, meinen viele aber, dass Prabowo den Kurs von Jokowi einfach weiterführen wird. Also ich weiß nicht, was das jetzt tatsächliche Auswirkungen hat politisch. Die Linke hat natürlich über ein halbes Jahrhundert Massenmord, Propaganda gegen sich und rechtliche Unterdrückung hinter sich. Und das sind sicher nicht die besten Ausgangsbedingungen. Es gibt aber vielleicht zwei kleine positive Zeichen. Also zum einen scheint sich das Tabu um die Auslöschung der KP und die damit verbundenen Lügen und Einschüchterungen zaghaft zu lockern. Ich habe schon gesagt, es ist zumindest offiziell anerkannt, dass es da Menschenrechtsverletzungen gegeben hat. Außerdem, zweitens, hat es 2022 große Studentinnenproteste gegeben gegen eine Verlängerung der Amtszeit von Jokowi, was eigentlich die Verfassung nicht vorgesehen hätte, und auch gegen die hohen Lebensmittelpreise. Aber wie gesagt, es ist ein sehr flüchtiger Blick von außen und der wird den Chancen und vor allem den Herausforderungen in so einem gigantischen und komplexen Land sicher nicht gerecht.
Vielleicht zum Abschluss noch eine allerletzte Frage. Was kann denn die Entwicklung Indonesien uns auch generell als Linke sagen, als Linke im Westen? Und welche Lehren können wir daraus ziehen?
Ja, ich glaube, aus der Geschichte und der aktuellen Situation Indonesiens kann man sich auch als westliche Linke einiges mitnehmen. Und da würde ich mich vor allem auf vier Punkte beschränken. Also erstens, weil sich die westlichen Demokratien in den industriellen Zentren zumindest meistens an gewisse Spielregeln halten, übersieht man schnell, wie sehr die aktuelle westliche Ordnung in der Welt direkt mit Gewalt, mit massiver und direkter Gewalt durchgesetzt worden ist. Man soll sich das immer vor Augen führen, damit man als westliche Linke nicht die Lügen vom eigenen Machtblock wiederholt. Also salopp gesagt, die Spielregeln gelten bei den Mächtigen immer für die anderen und für einen selbst nicht, wenn sie gerade nicht ins eigene Machtstreben passen. Und ich finde, die Unterstützung der Massenmorde in Jakarta sind das eindrücklichste Beispiel dafür. Zweitens, der Massenmord von Indonesien ist zwar in der offiziellen internationalen Presse unter den Tisch gekehrt worden, aber Faschisten und Linke, vor allem in Lateinamerika und Asien, haben sehr, sehr genau mitgekriegt, was da eigentlich genau passiert ist. Und die westlichen Geheimdienste wollten das auch. Also die wollten, dass es genau die Faschisten und die Linken als Signal verstehen. Zum Beispiel in Brasilien und Chile sind nach 1965 Linke mit den Methoden und der Brutalität dieser Ereignisse von faschistischen Gruppen hingerichtet worden. Und der Slogan Jakarta is coming ist in diesen Ländern auch direkt als Drohung gegen Linke verwendet worden. Sowohl als Graffiti als auch in Drohbriefen. Und die Gewalt in Lateinamerika, um das weiter zu spinnen zu uns, durch Europa. Vor allem der Putsch gegen den Sozialisten Allende hat zum Beispiel auch die italienische kommunistische Partei beeinflusst, die sehr intensiv darüber nachgedacht hat und später auch einen sehr pragmatisch staatstragenden Weg eingeschlagen hat. Also wir müssen dieses Ereignis als einen prägenden Teil der Geschichte der kommunistischen Weltbewegung verstehen, der auch große Schockwellen nach sich gezogen hat, die uns auch betreffen, aber wir uns teilweise nicht so bewusst sind vielleicht. Drittens war die kommunistische Partei Indonesiens ein enorm erfolgreiches Projekt. Also die drittgrößte KP überhaupt und die größte kommunistische Partei außerhalb dieses kommunistischen Blocks. Und auch mit einem extremen Rückhalt in der Bevölkerung und tiefer Verankerung. Ihre plötzliche Auslöschung und auch ähnliche Verbrechen, zum Beispiel in Chile oder auch dem Iran, führen dazu, dass man schnell ein verzerrtes Bild von der Geschichte der Linken kriegt. Also man kriegt mehr oder weniger nur die mit, die übergeblieben sind und über ihre Erfahrungen erzählen können und diese weitertragen können. Das war eben nicht der Fall bei der indonesischen kommunistischen Partei. Und ich glaube, es war Vincent Bevins, nagel mich nicht drauf fest, der sinngemäß gemeint hat, in den 90ern waren gefühlt alle radikalen linken Gruppierungen international schwer bewaffnet und terroristisch, weil alle anderen umgebracht worden sind. Viertens, ein eher ökonomischer Punkt jetzt. Indonesien ist ein Land mit einer riesigen Bevölkerung, die seit langer Zeit zu Recht auf einen höheren Lebensstandard und auf wirtschaftliche Entwicklung wartet. Schon in der Kolonialzeit unter den Niederlanden war Indonesien vor allem ein Lieferant für Rohstoffe. Damals waren es Zucker und Naturkautschuk vor allem. Und seitdem wird es dem Land sehr schwer gemacht, diese Rolle weit unten in der globalen Ökonomie zu verlassen. Weder die Planungsversuche in der alten Ordnung unter Sukarno noch die Hardcore-Deregulierung und Öffnung unter Suharto haben das nachhaltig und zufriedenstellend ändern können. Und auch in den letzten Jahren haben interne Machtgruppen und ausländisches Kapital Jokowi sehr klar aufgezeigt, wie eng das Korsett für wirtschaftliche Entwicklung eigentlich geschnürt ist. Ich glaube, die koloniale und postkoloniale Geschichte von Ländern wie Indonesien kann uns helfen zu verstehen, warum viele Länder in der unterentwickelten Situation sind, in der sie heute sind, und wie schwer es ihnen gemacht wird, sie zu verlassen. Auch wenn man wieder dazu sagen muss, dass sie andere Länder noch viel schwerer tun als Indonesien und das Land auch in der globalen Wirtschaft ein großer Player ist und ein wichtiger Faktor ist und sie eigentlich und eben auch kontinuierlich gewachsen ist in den letzten 10 Jahren.
Danke dir, Valentin, für diese ausführliche Einordnung, einerseits von Prabowo als neuen Präsidenten von Indonesien, andererseits aber auch von der Geschichte von Indonesien, der wirtschaftlichen Entwicklung und auch dem Lichtwerfen auf die politischen Mittel, die von westlichen Staaten wie den USA oder Deutschland da eingesetzt wurden, um ihre Interessen durchzusetzen, auch global. An dieser Stelle nochmal auch die Empfehlung für das Buch The Jakarta Method, das du erwähnt hast von Vincent Bevins, das es jetzt auf Deutsch eben gibt, und den Film The Act of Killing. Wir werden es auch nochmal in die Shownotes geben als Hinweise und ein großes Danke an dich, Valentin, dass du im Podcast zu Gast warst.
Danke für die Einladung.
Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Und ich habe eine freudige Ankündigung zu machen. Ab nächste Woche erscheint unser Podcast nämlich immer schon am Samstag in der Früh, damit ihr genug Zeit habt am Wochenende, um schlaue politische Analysen von meinen Gästen zu hören. Egal ob beim Frühstück spazieren gehen oder Ordnung schaffen am Wochenende. Insofern freue ich mich aufs nächste Mal am Samstag. Bis dahin, ciao!